Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ich begrüße Sie ganz herzlich und zwar zu einer Stunde mit Susanne Kleinschmidt. Susanne Kleinschmidt hat vor ca. 20 Jahren ein Kinderheim gegründet. Also das ist ein Hof, auf dem 12 Kinder und Jugendliche Verantwortung übernehmen für Tiere und für den Garten. Und das war ihre Idee, die Idee von Susanne Kleinschmidt. Sie hat dafür gekämpft und hat sich an den Erfolgen gefreut. Aber wie das immer so ist mit Projekten, die Aufgaben, die zu erledigen sind, nehmen kein Ende. Und die Leitung eines Kinderheims endet natürlich auch nicht um 18 Uhr. Inzwischen hat sich Susanne Kleinschmidt aus dieser Arbeit zurückgezogen und ist jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag, Frau Kleinschmidt.
Hallo, hi.
Seit Anfang des Jahres sind Sie, ich drück's mal so aus, im Gegensatz zu dem, was ich eben gesagt habe, sind Sie wieder Herrin über Ihre Zeit. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man plötzlich wieder selber darüber verfügen kann? Mussten Sie das erst lernen?
Ja, also ich bin immer noch dabei, es zu lernen. Mir war gar nicht vorher klar, wie sehr gestresst ich bin. Und ich dachte eigentlich, wenn ich damit aufhöre, dann werde ich mich total frei fühlen und voll euphorisch und glücklich sein. Aber so dieses Gefühl der Anspannung und der Druck ist eigentlich immer noch da. Und ich glaube, meine Zellen haben noch nicht so ganz begriffen, dass ich mich jetzt mal entspannen kann. Und ja.
Deutschlandfunk Kultur. Susanne Kleinschmidt hat Anfang der 2000er Jahre den Kinder- und Jugendhof Manuka gegründet und ihn bis Ende 2021 geleitet. Wir wollen ihn jetzt mal ein bisschen näher kennenlernen. Das ist ein Hof in Brandenburg. Was bedeutet eigentlich der Name Manuka?
Ja, das ist eine neuseeländische Heilpflanze, die so lila blüht. Ja, ich fand das Wort einfach schön. Es hat jetzt nicht wirklich eine Bedeutung oder einen Zusammenhang mit dem Kinderheim, aber doch, es heilt halt.
Ja. Heilen, ne? Habe ich auch gerade gedacht. Heilen vielleicht. Hm. 12 Kinder und Jugendliche leben da jetzt oder im Laufe der Zeit? Ja. Sind es bis zu 12 Kinder und Jugendliche gewesen? Wie viele MitarbeiterInnen haben Sie?
Ja, das schwankt. Also insgesamt mit Sekretärin, Hauswirtschaftskraft, Hausmeister und allem waren es so 13 und meistens noch Praktikantin oder so, ja.
Die eben nur zeitweise da waren. Bei den anderen war ja vielleicht das Günstigste, wenn man längerfristig da ist.
Das stimmt. Das wäre schön gewesen.
Ist aber nicht immer der Fall.
Nee.
Das ist auch eine Schwierigkeit, können wir mir vorstellen. Wie viele Tiere haben Sie? Ich habe ja gesagt, Tiere sind wichtig.
Also wir hatten ziemlich viel teilweise. Im Moment sind es nur noch 2 Ponys, 5 Schafe, Kaninchen und eine Katze. Ja, also wir hatten zwischendurch auch noch Ziegen und Schweine.
Also richtiger Hof, richtiger Bauernhof irgendwie. Ist der Hof angebunden an eine Stadt oder ganz einsam oder wie würden Sie es beschreiben?
Ja, der Hof ist in Brück in der Stadt, direkt an der Hauptstraße. Von vorne sieht man oder erahnt man auch überhaupt nicht, was sich dahinter verbirgt. Es ist halt so ein normales, großes, dreigeschossiges Haus und eine Hofeinfahrt und hinten sind dann 5000 Quadratmeter Grundstück und das ist alles dann total schön.
Weil das ist ja durchaus wichtig für die Kinder und vor allem auch für die Jugendlichen, dass sie dann nicht nur in der Einsamkeit sind, da könnte ich mir vorstellen. Zur Schule sind in der Stadt gegangen, in Brück.
Ja, es ist nicht einsam.
Hat das Heim viel mit der Stadt zu tun? Also nahm die Stadt Notiz von dem Heim? Gibt es da irgendwie Kooperationen oder entwickelten sich Freundschaften, Feste zusammen oder irgendwie sowas?
Ja, also wir hatten mit der Stadt zu tun, weil die Kinder dort zur Schule gehen. Also wir hatten hauptsächlich sehr viel mit der Schule zu tun. Wir hatten eine sehr gute Zusammenarbeit oder die besteht auch immer noch. Die Kinder kommen mit den Schulklassen an den Wandertagen zu uns auf den Hof und picknicken dort und zeigen ihre Zimmer und es sind Freundschaften entstanden. Unsere Kinder wurden auf Geburtstage eingeladen und wenn Feste stattgefunden haben. Also das war schon sehr schön und integriert. Das war am Anfang ein bisschen schwierig und ich war wirklich froh, dass das dann so gut geklappt hat.
Weil muss ich aufbauen,
ja auch,
ne?
Ja, es existieren ja auch viele Vorurteile und uns war einfach wichtig, dass wir da transparent sind und die Leute halt auch sehen, wie leben die Kinder dort. Und
so haben Sie das gemacht? Das war das Rezept, die Leute einzuladen? Zu sagen, guckt.
Also wir haben halt vor allen Dingen die Kinder eingeladen über die Schulen. Das war uns halt sehr wichtig, weil die Kinder sich das überhaupt nicht vorstellen konnten, wie ist das, in einem Kinderheim zu leben. Mhm. Und wenn die dann gesehen haben, unsere Kinder haben auch ihr eigenes Zimmer und genau die gleichen Spielsachen, wie sie zu Hause haben. Und ja, die fanden das halt auch richtig schön bei uns, durch die Tiere auch.
Die Kinder einladen. Jetzt gehen wir mal auf die Kinder, die bei Ihnen wohnen. Werden die Kinder zugeteilt oder wer entscheidet, dass sie da leben? Dürfen die das selbst entscheiden?
Ja, also erstmal entscheiden wir, ob es in Frage kommt.
Also damit auch in die Gemeinschaft.
Genau, also wir als Team. Und dann entscheiden die Kinder das. Also wir haben grundsätzlich nur Kinder aufgenommen, die auch wollen. Da findet ein Vorgespräch statt und wir zeigen die Einrichtung und erzählen unser Konzept und was für Regeln bei uns bestehen. Und wenn die Kinder dann noch bei uns leben wollen, dann und wir uns das auch vorstellen können, dann können sie einziehen. Und die Anfragen kommen über die Jugendämter.
Was für Regeln bestehen denn?
Ja, erstmal haben halt die Tiere bei uns auch einen ziemlich hohen Stellenwert. Und das ist Teil des Konzepts und des Tagesablaufs, dass sich auch um die Tiere gekümmert werden muss.
Also Pflicht. Das bleibt nicht irgendwann an den Erziehern. Wenn man das als Eltern kennt man das, wenn man zum Geburtstag ein Tier verschenkt oder so, dann kann das.
Nee, also das ist Pflicht. Die Tiere sind ja Teil von dem Hof und leben dort, können sich ihr Essen nicht selber holen und ihren Stall nicht selber sauber machen. Und das ist einfach fest in den Tagesablauf integriert. Da hat jeder seine bestimmten Dienste und dann wird es gemacht. Natürlich helfen die ErzieherInnen dabei, aber die Kinder müssen da auch mithelfen.
Die anderen Regeln sind wahrscheinlich Schulbesuch, Schularbeiten, mithelfen beim Tischdecken oder was sind das so?
Also was bei uns auch sehr wichtig war, ist einen respektvollen Umgang miteinander zu haben. Das mussten natürlich die Kinder auch erst lernen. Dass wir so miteinander sprechen, wie wir uns auch wünschen, wie mit uns gesprochen wird. Dann leben wir vegan. Also ja, es gibt überhaupt keine Tierprodukte zu essen seit 8 Jahren. Mhm. Das müssen die Kinder ja auch wollen.
Wissen vielleicht am Anfang gar nicht, was es bedeutet.
Genau. Ne? Mhm. Ja, und da müssen halt dann auch die Eltern zustimmen.
Die Eltern, so sie existieren.
Ja.
Bleiben wir mal dabei. Die Kinder, die nicht bei ihren Eltern leben können und auch nicht bei Adoptiv- oder Pflegeeltern, die haben ja meistens eine ganze Menge hinter sich und sind vielleicht auch traumatisiert. Womit beginnt so ein Zusammenleben eigentlich? Sich aneinander zu gewöhnen, ich stelle mir das schwierig vor.
Das ist auch schwierig, deswegen haben wir auch nur Kinder aufgenommen, für die eine ganz langfristige Unterbringung gesucht wurde. Also es war vorher klar, die gehen jetzt nicht in den nächsten 1-2 Jahren nach Hause zurück. Da gibt es dann andere Einrichtungen, Kriseneinrichtungen oder sowas. Und also die meisten Kinder, die bei uns ankamen, die kamen nicht direkt von zu Hause, sondern waren vorher schon entweder in einer Kriseneinrichtung oder in einer Pflegefamilie oder sonst wo. Und von daher kannten die das dann schon einfach so ein bisschen, so einen Alltag in der Institution, sage ich jetzt mal. Also wir hatten ganz selten Kinder, die wirklich von zu Hause kamen. Für die war das dann schon wirklich ein Schock erstmal. Und die waren dann wirklich sehr aufgewühlt und hatten Heimweh und haben das alles überhaupt nicht verstanden. Ja, die ersten Tage geht es halt einfach darum, dass die Kinder die Einrichtung kennenlernen. Da sind halt die anderen Kinder immer wirklich eine große Unterstützung. Die zeigen den Kindern alles und nehmen die einfach auf und dann lebt man halt so seinen Alltag. Und dadurch, dass der Alltag sehr strukturiert ist, merken die halt auch schnell, okay, jetzt passiert das und als nächstes machen wir das. Also es ist ja einfach jeder Tag immer gleich.
Ich habe jetzt ja gerade von den Traumatisierungen, eventuellen Traumatisierungen gesprochen. Gibt es auch Therapie bei Ihnen im Heim?
Ja.
Also oder jetzt sage ich mal außerhalb der Tiere, die ja auch Therapie sind.
Ja, wir hatten die ersten Jahre, waren wir keine therapeutische Einrichtung, aber seit 2017 sind wir eine therapeutische Einrichtung. Das heißt, wir haben eine Therapeutin mit im Team und die Kinder haben dort bei uns in der Einrichtung die Möglichkeit, einmal in der Woche eine Therapiestunde wahrzunehmen. Bevor das so war, haben wir die Kinder bei Therapeutinnen in Brandenburg oder Potsdam untergebracht, was oft schwierig war, überhaupt einen Platz zu bekommen. Dann fährt man mit den Kindern da hin, also nach der Schule setzt man sich das Auto, fährt sie noch durch die Gegend, dann sitzt man im Wartezimmer und also dann ist der Tag irgendwie rum für eine Stunde dort mit einer halbwegs fremden Person. Es ist halt einfach schwierig, dass die Kinder sich dort vielleicht gar nicht öffnen und dann war es nicht so effektiv.
Und deswegen jetzt im Heim. Ich habe jetzt einfach so gesagt, dass die Tiere ja vielleicht auch Therapie sind. Inwieweit sind sie das?
Ja, also es gibt natürlich auch immer Kinder, die wirklich einfach nichts anfangen können mit den Tieren. Aber ich würde mal sagen, so 80% der Kinder gehen da wirklich enge Bindungen ein und profitieren total davon. Einfach, dass Tiere halt total unvoreingenommen auf die Kinder reagieren und halt auch ganz unmittelbar reagieren. Also je nachdem, wie das Kind sich verhält, da kommt halt eine prompte Reaktion. Entweder das Tier sucht die Nähe von dem Kind oder es geht weg. Ja, oder es wehrt sich vielleicht sogar. Und die Tiere nehmen halt unheimlich die Energie auf von den Kindern. Das sieht man da ganz deutlich. Und die Kinder merken halt auch ganz schnell, wenn ich mich ganz ruhig verhalte, dann sucht das Tier meine Nähe und lässt sich streicheln und bleibt bei mir. Ja, und wenn ich rumschreie oder mich schnell bewege, dann mache ich dem Tier Angst. Also das ist halt eine ganz klare Reaktion.
Und die Verantwortung ist wahrscheinlich auch, viele Kinder haben vielleicht vorher noch nie Verantwortung für irgendetwas zugetraut bekommen.
Ja, ich glaube, das ist halt auch so eine ganz sinnhafte Tätigkeit. Also die Kinder sehen halt wirklich, das, was ich hier mache, das bringt einem anderen Lebewesen halt direkt einen Nutzen. Ich tue jemandem was Gutes, ich kümmere mich. Ja, das gibt einem ja auch ein gutes Gefühl.
Vor dem, wie gründet man ein Kinderheim, das ich ja jetzt hier ein bisschen in Erfahrung bringen wollte, liegt ja eigentlich auch noch die Frage, wie kommt man auf die Idee, ein Kinderheim zu gründen? Und um das bei meinem Gast Susanne Kleinschmidt rauszubekommen, gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Frau Kleinschmidt ist 1971 geboren und ist als 20-Jährige nach Berlin gezogen und hat in der Immobilienbranche gearbeitet.
Ach ja, das war einfach nur so ein Job.
Sie waren nicht, haben nicht da in die Richtung was machen wollen.
Also ich war ja schulmäßig, habe ich ja irgendwie gar nichts richtig gebacken gekriegt und habe dann meine Schule abgebrochen und es war einfach wirklich eine Katastrophe, meine ganze schulische Laufbahn. Und ich habe dann alles auf zweiten Bildungsweg nachgeholt.
Und dann haben Sie ja also umgesattelt, ne, auf
genau.
Erzieher.
Ja, also erstmal habe ich ein Kind bekommen zwischendurch noch und habe dann, als meine Tochter 3 Jahre alt war, in Schöneberg gewohnt und gesehen, ah, da ist eine Schule für Sozialpädagogik, da könnte ich ja mal mich bewerben. Und dann habe ich da so mehr durch Zufall eine Erzieherausbildung gemacht. Dann bin ich auf dem Kinderbauernhof gelandet, weil eigentlich die Arbeit mit Tieren halt auch mir immer sehr wichtig war. Ich bin ja auch mit Tieren aufgewachsen. Und
warum sind Sie mit Tieren aufgewachsen? Auf dem Hof?
Oder ja, kommen Sie auf dem Dorf. Ich hatte einen Hund, eine Katze, ein Kaninchen, ein Pferd und bin immer irgendwie auf den Bauernhöfen rumgekrochen und habe da mitgeholfen.
Es war wichtiger als Schule offenbar, weil Sie eben gerade gesagt haben, Schule war es
nicht. Dann habe ich halt 5 Jahre auf diesem Kinderbauernhof gearbeitet. Und
ich weiß gar nicht, ob jeder sich so vorstellen kann, was ein Kinderbauernhof ist. Also ein Bauernhof in der Stadt,
in Berlin. Berlin. Das gibt halt Stadtkindern die Möglichkeit, mit Tieren aufzuwachsen. Und dort nach der Schule ist halt offene Kinder- und Jugendarbeit. Da kann halt jedes Kind hinkommen nach der Schule. Vormittags kommen Schulklassen hin und bekommen da eine Führung. Und nachmittags ist es halt der offene Bereich. Versorgt man mit den Kindern zusammen dort die Tiere. Das ist ein Freizeitangebot.
Mhm. Apropos Freizeit, Ihre Tochter war auch immer wieder. Die hat ihre Freizeit da auch verbracht.
Die hat dort auf jeden Fall ihre komplette Freizeit verbracht. Die habe ich dann aus dem Kindergarten direkt immer abgeholt. Und dann war die halt bis abends dort und am Wochenende auch und nach ihrer Grundschule dann auch.
Das hört sich doch aber an, als ob alle sehr zufrieden gewesen wären. Und dann haben sie es aber doch, suchten sie eine Veränderung.
Ja, ich wollte raus aus Berlin, weil meine Tochter einfach irgendwie älter wurde und dann langsam selbstständiger und alleine losziehen. Und wir haben im Wedding gewohnt und da habe ich dann so gemerkt, oh nee, das kriege ich irgendwie nicht so richtig hin. Ich möchte dann
sie doch, sind alleinerziehend?
Ja. Ich wollte halt, dass sie irgendwie behüteter aufwächst. Und ja, ich bin ja auch auf dem Land aufgewachsen. Und dann habe ich mich beworben in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Kremmen, eine stationäre Einrichtung.
Das ist ja in der Nähe von Berlin.
Ja, und dort war ein Platz frei als innewohnende Erzieherin. Und da bin ich da halt hin und zum Vorstellungsgespräch. Und die haben mir dann das Haus gezeigt. Da lebten 5 Kinder. Und ich hätte dann dort ein Zimmer gehabt mit meiner Tochter zusammen und meinem Hund. Und habe dann so gedacht, boah, nee, das passt alles irgendwie überhaupt nicht. Und der Typ meinte dann, oh ja, dann mach doch selber was auf. Und ich dann so, hä, wie, geht doch gar nicht, ich kann doch nicht selber ein Kinderheim gründen. Und dann meinte er, doch, das ist gar nicht so schwer, guck mal hier. Damals lief das noch über das Landesjugendamt, jetzt ist es ja Ministerium, da gab es so eine Liste online, wo halt, das war wie so eine Checkliste, was muss man alles erfüllen, um eine Betriebserlaubnis zu erhalten, um ein Kinderheim zu betreiben.
Und was steht da drauf?
Ja, man braucht eine Konzeption, eine pädagogische Ausbildung, ein fertig eingerichtetes Haus, eine gewisse finanzielle Rücklage.
Das hatten Sie alles?
Das habe ich dann mir aufgebaut. Ich habe dann wirklich diese Checkliste, das war dann mein Ziel. Mhm. Da habe mir ein Haus gesucht, das habe ich erstmal nur gemietet, war so ein kleines Haus. Da habe ich auch erstmal nur mit 5 Kindern angefangen, innewohnend.
Innewohnt heißt, Sie wohnen mit dabei.
Genau, ich wohne dort und dann habe ich das Haus eingerichtet mit irgendwelchen Möbeln von Bekannten von mir und vom Sperrmüll und was ich alles irgendwo zusammensuchen konnte. Und ja, habe dann die Gardinen selber genäht. Es macht mir halt auch richtig Spaß, so ein Haus einzurichten und zu gestalten.
Immer mit dem Blick darauf, dass da Kinder kommen, die sich dort wohlfühlen sollen.
Genau.
Und das Konzept, ich meine, das ist wäre meiner Meinung nach ja das Wichtigste an einem Kinderheim.
Ja, ich hatte ja gar keine Ahnung von der stationären Kinder- und Jugendarbeit. Ich habe gedacht, ach, ich mache das schon, ich mache denen jetzt ein schönes Haus und ich hatte voll den Plan so, aber ich wusste ja nicht, wie es in der Realität ist.
Ich bin etwas erstaunt, dass es, Sie sagen ja auch, das ist nicht mehr unbedingt so, aber dass es so einfach ist, weil das ist ja eine riesen Verantwortung, die die Jugendhilfe übernimmt oder diejenigen, die ihnen die Kinder zuweisen.
Ja, aber so eine Betriebserlaubnis zu bekommen, heißt ja noch nicht, dass man dann auch die Kinder bekommt. Das musste ich ja dann schmerzlich erfahren.
Also Sie hatten alles am Start sozusagen?
Genau, ich hatte alles am Start und habe meine Tochter dann da eingeschult, bin da hingezogen und hatte das fertig eingerichtete Haus und hatte die Betriebserlaubnis in der Tasche, aber es kamen dann halt keine Anfragen.
Mhm. Und dann?
Ja, dann ging meine Ersparnis langsam zu Ende. Ich habe von Arbeitslosengeld gelebt, dann war es Arbeitslosenhilfe und dann habe ich meinen Vater angepumpt und habe dann schon gedacht, Mist, musste wieder zurück nach Berlin ziehen, war irgendwie alles nicht so erfolgreich. Mhm. Ja, dann habe ich ständig alle Jugendämter angerufen und dann wurde ich irgendwann eingeladen zu so einer Fachbereichsleiterrunde, wo dann von allen Ämtern aus Brandenburg die Leitungen des sozialen Dienstes hinkamen und die hatten dann da meine Konzeption auf dem Tisch liegen und saßen in einer riesen Runde und da sollte ich dann meine Einrichtung vorstellen. Ich war so aufgeregt, ich habe wirklich Mist erzählt. Und die haben mich dann so mitleidig angeschaut und meinten dann, ja, machen Sie doch erstmal ein Jahr ein Praktikum in einer stationären Einrichtung.
Eigentlich eine gute Idee, oder?
Ja. Ja, ist eine gute Idee, aber ich hatte halt das, ich meine, es war alles fertig. Ja. Ja, ist, also jetzt aus meiner Sicht ist es eine gute Idee. Klar hätte es was geändert, dass ich vielleicht ein bisschen ein realistischeres Bild davon gehabt hätte, aber ich hätte jetzt nicht von der Idee abgelassen. Mhm. Und ich konnte es mir halt einfach nicht leisten, jetzt noch ein Jahr ein Praktikum irgendwo zu machen. Und dann bin ich irgendwann nach Potsdam einfach und ohne Termin dort reingeplatzt und bin dann bei einer Frau gelandet, die irgendwie von mir angetan war. Und die hat dann gesagt, naja, lassen Sie mal Ihre Unterlagen hier. Und einen Tag später kam dann der Anruf, dass die 4 Geschwister in Obhut genommen haben. Und ja, die sollten halt zusammenbleiben. Die haben keine Einrichtung gefunden, wo 4 Plätze frei sind. Und das waren dann meine ersten 4 Kinder.
Und Sie waren alleine die Erzieherin, alles genau. In einer Person?
Ja, also ich hatte, natürlich hätte ich noch eine Stelle zu vergeben gehabt, aber die konnte ich ja erst vergeben, wenn ich Kinder habe. Also meine Mutter ist dann gekommen, die hat dann sofort Urlaub eingereicht und ist dann am nächsten Tag gekommen, als auch die Kinder ankamen. Und ich glaube, eine Woche später oder so hatte ich die Stelle besetzt das erste Mal. Aber das war schon krass, das jüngste Kind war 8 Monate alt. Also es war jetzt keine einfache Situation.
Diese 4 Kinder sind jahrelang bei Ihnen geblieben?
Ja, also 11 Jahre.
Deutschlandfunk Kultur, Susanne Kleinschmidt hat uns von den ersten Jahren ihres Kinder- und Jugendhofes Manuka erzählt. Sie hat eben auch gerade noch mal eingeschoben, während der Musik, so einfach ist das aber alles nicht mehr, weil ich so ein bisschen erschrocken bin, wie leicht das zu sein scheint, dass jeder sagen kann, ich glaube, ich bin eine gute Heimleitung und ich mache jetzt ein Kinderheim auf. Also ordnen Sie das noch mal ein, so einfach ist es nicht.
Also das ist, ich weiß nicht, ob es damals überhaupt auch so einfach war. Die Leute haben halt an mich geglaubt und ich meine, die hatten ja irgendwie scheinbar ein ganz gutes Gespür dafür, dass ich habe es ja gut hingekriegt. So ist es ja nicht. Und aber heutzutage ist es als privater freier Träger noch viel schwieriger. Also
und Überprüfungen finden noch wahrscheinlich auch
statt. Ja, die haben ja damals auch stattgefunden. Also die Kinder haben ja einen Vormund oder eine Vormündin, die regelmäßig kommt und schaut, wie es den Kindern geht. Es finden Hilfeplangespräche statt. Ja, das wird schon überprüft, was man da macht.
Wollten Sie eigentlich, wenn ich das jetzt so höre, wollen Sie eigentlich schon immer Ihr eigener Chef sein oder Chef für andere? Weil das waren Sie dann ja als Leiterin eines Kinderheims.
Ja. Also mir war halt unheimlich wichtig, unabhängig zu sein. Das war mein großer Antrieb. Und was ich halt total unterschätzt hatte, war einfach so Arbeitgeberin zu sein. Das war wirklich echt nicht einfach.
Haben Sie das gelernt bei Learning by Doing oder haben Sie dann sich noch irgendwie weitergebildet?
Nee, also absolut Learning by Doing. Ich habe auch richtig viele Leuten wieder gekündigt, bis es dann irgendwann passte. Mhm. Also man muss ja auch irgendwie Mitstreiter oder Mitstreiterinnen finden, die die gleiche Idee verfolgen. Und das, man muss ja irgendwie ähnliche Werte haben. Und das war echt schwer. Das war ein langer, langer Weg. Und wenn man dann ein tolles Team hat, dann kommen halt irgendwelche anderen Sachen dazwischen, dass irgendeine Mitarbeiterin einen neuen Freund hat, der davon genervt ist, dass sie am Wochenende arbeitet und dann sucht sie sich einen Job in der Kita oder so. Das kam halt auch alles vor. Mhm. Das ist unheimlich frustrierend, wenn Leute dann eingearbeitet sind, die Kinder sind Bindungen eingegangen, haben Beziehungen aufgebaut und dann halt immer wieder diese Abbrüche.
Auf dieses Beziehung, das wäre mir so sehr wichtig, also auch nochmal rauszubekommen. Weil ich habe vorhin mal das Wort Elternersatz in den Mund genommen. Weil Knackpunkt in der Entwicklung von Kindern sind ja eigentlich Beziehungen, sind Bindungen. Und dass die stabil sind, dass die beschützend sind, fördernd sind. Viele von uns kennen das jetzt als Eltern. Aber für HeimerzieherInnen ist die Bindung ja der Beruf. Mhm. Wie funktioniert das?
Also erstmal ist es natürlich überhaupt nicht unser Anspruch, die Eltern zu ersetzen. Mhm. Aber es ist natürlich schon der Anspruch, eine verlässliche Bezugsperson zu sein und eine Konstante im Leben des Kindes zu werden. Ja, es ist sehr aufreibend und kräftezehrend. Zumal die Kinder ja teilweise einfach auch eine Bindungsstörung haben. Ja, wie Sie schon sagten, traumatisiert sind und viele negative Erfahrungen gemacht haben.
Also das kann man doch eigentlich dann auch nur leisten, wenn man sich vielleicht so begleiten lässt. Ja. Also was ist mit Supervision? Was ist mit wie verankert ist das?
Genau, also man braucht auf jeden Fall eine regelmäßige Supervision. Die hatten wir einmal im Monat extern und einmal in der Woche einmal Teamsitzungen. Die Psychologin, die bei uns arbeitet, die hat uns auf jeden Fall auch massiv unterstützt. Ja, der Austausch ist schon wichtig. Ja, es hat ja einen Grund, dass ich dann aufgehört habe.
Also, ja, weil ihre Angestellten, die konnten natürlich, hatten irgendwann dann doch mal Feierabend, genau. Solange die Schichten vielleicht auch sind. Ja. Und am Wochenenden natürlich auch, ja. Feiertage und so weiter, müssen Nächte, geht ja alles, das gehört ja alles dazu. Ja. Aber die hatten irgendwann mal Feierabend, sie sind Leitung. Hatten Sie mal irgendwann Feierabend? Nee.
Also es war halt wirklich die ganze Zeit mein letzter Gedanke beim Einschlafen und der erste nach dem Aufwachen. Also klar, die Leute haben dann immer gesagt, ja, dann nimm dir doch mal frei, du kannst doch, wir kriegen das hier hin und du musst auch mal loslassen, so von außen diese Tipps. Ja, du musst auch mal loslassen und ja gut, aber ich kann halt nicht loslassen, weil ich habe nur mal die Verantwortung, auch wenn ich irgendwie auf Mallorca am Strand liege, habe ich ja trotzdem die Verantwortung für das, was dort passiert. Und ich konnte halt da nicht loslassen. Ich hatte halt einen bestimmten Anspruch, wie ich das dort gerne haben möchte und was ich möchte, was die Kinder dort bekommen. Dann konnte ich halt nicht einfach loslassen und sagen, oh, die machen das da schon irgendwie. Und wenn es nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, ist auch nicht so schlimm. Also,
wann haben Sie gemerkt, dass es zu viel? Weil erstmal haben Sie sich ja offenbar jahrelang,
ja,
ging das gut?
Ja, es ist stand und fiel halt immer damit, wie das Team war. Also ich hatte halt lange Zeit eine richtig intensive Unterstützung. Die hat man auch in diesem Fernsehbericht gesehen. Die,
es gab nämlich einmal ein Porträt im RBB, genau, über Sie und Ihr Kinderheim.
Ja, und sie hat mich schon sehr stark entlastet. Und das hat einfach geholfen, wenn man sich so austauschen kann und abspricht. Und man einfach weiß, da ist noch jemand, die auch wirklich die Verantwortung übernimmt und das alles ganz ernst nimmt. Die ist dann halt gegangen. Das war so das erste Mal der Punkt, wo ich dachte, boah, ich glaube, ich packe das nicht mehr hier. Also wo ich so gemerkt habe, ich bin einfach total dauergestresst und ich hatte ja auch, also das Privatleben leide ich auch total darunter. Ich hatte eigentlich kein Privatleben.
Nach einem Kind habe ich mich noch gar nicht gefragt, Privatleben. Ihre Tochter, wie fand die das eigentlich in dem Kinderheim?
Also die fand das richtig doof. Und ich habe das aber damals nicht so wirklich ernst genommen. Ich war so voll auf meinem Erfolgstrip. Ich komme halt aus einer Arbeiterfamilie und das, was ich da geschaffen habe, man bekommt ja erstmal total viel Anerkennung. Und ich war sehr stolz darauf und das hat mir unheimlich viel Bestätigung gegeben. Mhm. Und
dann stand das im Vordergrund.
Genau. Und ich dachte halt, ja, was hat die denn? Ich meine, sie hat doch alles. Ich meine, ich kann ihr kaufen, was sie möchte. Ich bin immer da. Sie sieht mich den ganzen Tag, gehe jetzt nicht irgendwie 40 Stunden ins Büro oder so. Aber für sie war halt das Gefühl so, da sind halt ganz viele andere Kinder, für die sie alles macht. Und wenn ich irgendein Anliegen habe, dann habe ich halt wenig Verständnis dafür gehabt. Ich habe ihr eigentlich ihre Traurigkeit abgesprochen.
Ja, ihre Tochter ist ja lange erwachsen.
Ja.
Gab es eine Wiederannäherung?
Können? Ja, aber es gab auch eine richtig große Krise.
Wir waren jetzt ja gerade bei dieser anderen Krise, die sich angedeutet hat. Also wenn ich das kurz mal so einschieben kann, Sie haben versucht, mal Urlaub zu machen nach vielen Jahren Urlaub. Nach vielen Jahren, die Sie keinen Urlaub machen konnten, haben Sie mal wirklich 5 Wochen Auszeit sich genommen. Schließlich sind Sie in einen Nachbarort gezogen. Aber all das hat nicht gereicht, sich abzugrenzen.
Nee, also das hat alles nicht gereicht, aber ich glaube, das, was so ermüdend war, war auch, dass ich einfach nicht mehr hinter der Arbeit wirklich stand. Also es war nicht nur so, also wenn ich noch so 100% dahinter gestanden hätte und gedacht hätte, das ist total toll und das ist voll mein Ding und ich finde das alles voll gut, was ich hier mache, dann hätte ich bestimmt auch noch weitermachen können.
Was fanden Sie denn nicht mehr gut?
Einfach, ich hatte halt nicht das Gefühl, dass wir den Kindern wirklich das geben, was sie brauchen. Also es war immer das Gefühl, du hast noch nicht genug getan, eigentlich brauchen die was ganz anderes. Und wir waren zwar immer sehr gut aufgestellt und immer zu zweit im Dienst und hatten immer eine Sekretärin und eine Hauswirtschaftskraft, aber trotzdem habe ich nie das Gefühl gehabt, das reicht irgendwie für die Kinder. Die brauchen halt eigentlich jedes einzelne Kind viel, viel mehr.
Wir haben zu Gast Susanne Kleinschmidt. Den Kinder- und Jugendhof Manuka haben wir jetzt ja schon gut kennengelernt. Seit diesem Jahr ist der Kinder- und Jugendhof unter neuer Leitung. Susanne Kleinschmidt hat sich daraus zurückgezogen. Ihr Nachfolger hat aber jahrelang schon in dem Heim mitgearbeitet. Das heißt, die Kontinuität, die ist gewahrt. Das Kinderheim ist jetzt nicht völlig verändert daraus hervorgegangen. Susanne Kleinschmidt hat ja auch die Gründe für ihren Rückzug sehr ehrlich beschrieben. In die Zeit damals, also in die Zeit des Rückzugs, da fiel auch die Zeit von Filmarbeiten. Ich hatte das Fernsehporträt im RBB über Hof und Leiterin erwähnt und das Filmteam war da. Man sieht also darin, also sehr deutlich in diesem Porträt auch die Bedenken, die sie haben, den Kampf mit sich selbst, die Selbstkritik. Und trotzdem war ich beim Schauen entsetzt, weil ich irgendwie so dachte, die Beziehung zwischen ihnen und den Kindern, die ist so nah. Und als sie sich daraus zurückziehen wollten, das kann man doch den Kindern nicht antun. Also wir sind da wieder so bei diesem, bei dieser Bindung. Und ich habe jetzt aber gerade gedacht, vielleicht überschätze ich das auch. Also diese Bindungen, die liegen ja auf mehreren Schultern. Sie waren ja nicht die einzige Bezugsperson. Wie haben Sie das mit dem Abschied dann gut hinbekommen?
Also ich habe es ganz radikal dann gemacht. Und ich bin ja jetzt gerade gestern wieder da gewesen. Den Kindern geht's super.
Also Besuche gibt es
ja
noch.
Klar, die freuen sich total, wenn sie mich sehen und kommen angerannt und umarmen mich und so. Aber denen geht's auf jeden Fall gut. Also ja, jeder ist halt irgendwo ersetzbar. Und das, was ich da aufgebaut habe, funktioniert ja weiter.
Wenn Sie so sagen, das läuft ja alles gut weiter, ist ja große Erleichterung da?
Ja, auf jeden Fall. Das war ja das, womit ich so gestruggelt habe, dass ich dachte, ich kann hier, wie komme ich da raus, ohne dass sich für die Kinder groß was ändert. Und deswegen bin ich halt auch froh, dass der Martin das übernommen hat. Ich hatte auch Gespräche mit großen Trägern, die Einrichtung gerne übernommen hätten und mir abgekauft hätten. Aber da habe ich schon in den Gesprächen gemerkt, das kann ich nicht machen. Also weil, ja, es war mir wichtig, dass es so weiterläuft. Und mein Nachfolger, der ist halt direkt von der Erzieherfachschule direkt zu Manuka gekommen, hat dort 10 Jahre gearbeitet. Er hat das Konzept quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Und ja, das Team ist, ja, die machen halt einfach genauso weiter.
Was machen Sie denn jetzt weiter?
Ja, ich bin nach Niedersachsen gezogen, an die Grenze zu Hessen, in meine alte Heimat und in das Dorf, wo meine Schwester wohnt, und baue mir da gerade ein kleines Fachwerkhaus aus, wo meine Mutter dann auch mit mir leben wird.
Also ganz was anderes,
ja,
und erstmal auf sich selbst bezogen.
Ja, also ich lebe da mit meinen 2 Hunden und 15 Schafen im Moment noch.
Also Tiere sind geblieben.
Ja. Ja, ich wohne da im Gartenhaus und warte drauf, dass die Baustelle fertig ist, und ich weiß noch nicht, was ich dann mache. Also
ich glaube, Sie haben es eben auch schon angedeutet, das Abschließen mit dem Kinderheim, das haben Sie ja jetzt eben sehr selbstkritisch auch dargestellt. Aber Selbstkritik ist ja nicht das Einzige. Sie haben auch Kritik an den Strukturen.
Also ich habe jetzt auch keine Idee, wie man es besser machen sollte. Und es gibt ja auch extrem viele Menschen da draußen, die wirklich tolle Arbeit machen dort. Ich will jetzt nicht die Jugendhilfe schlecht machen, aber ich habe für mich halt gemerkt, einfach so dieses ganze System, also Kinder- und Jugendhilfe, da fließt ja Geld, und das ist gerade nicht gerade wenig. Und ja, die Frage ist, kommt das immer da an, wo es hin soll? Kommt das den Kindern wirklich zu 100% zugute? Und wenn es so ist, dann müsste vielleicht noch mehr Geld fließen, weil ich der Meinung bin, dass eigentlich jedes Kind, was dort lebt, eine Person haben müsste, die an ihrer oder seiner Seite steht.
Da haben wir wieder diese Bindung.
Genau, und nicht irgendwie eine Fachkraft für 9 Kinder im 24-Stunden-Dienst. Wie soll das gehen? Und dann kommen die Kinder aus irgendwelchen krisenhaften Situationen, und statt dass sie dann in ein Umfeld kommen, wo sie erstmal heilen und wo im Vordergrund steht, das alles zu verarbeiten und dem Kind zu helfen, überhaupt erstmal ja wieder auf die Beine zu kommen, geht es halt dann nahtlos weiter so. Dann müssen sie halt irgendwie in eine andere Schule. Da müssen sie dann funktionieren. Da gibt es dann LehrerInnen, die dann vielleicht nicht verstehen, warum das Kind gerade nicht in der Lage ist, dem Unterricht zu folgen. Also ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, wenn man jetzt als Erwachsener irgendein Trauma erlebt hat, dann verlangt ja auch keiner von einem, dass man danach nahtlos weiter funktioniert. Aber von den Kindern wird es halt irgendwie verlangt. Und auch so dieses, dass das Kind so als Problem gesehen wird, dass wir irgendwie ein Hilfeplangespräch haben, wo wir den dann über die Kinder berichten müssen. Das hat sich für mich immer falscher angefühlt, so diese privaten und intimen Details über die Kinder überhaupt dort irgendwo aufzuschreiben und dann zu besprechen, was ist das Problem, was muss das Kind jetzt als nächsten Entwicklungsschritt lernen. Also ich meine, die Kinder sind ja gar nicht das Problem. Das Problem war ja das Umfeld, in dem die nicht mehr leben konnten. Und wenn sie problematisches Verhalten gezeigt haben, dann lag das ja nicht an ihnen. Und irgendwie kriegen die Kinder halt so doll das Gefühl, mit dir ist was nicht richtig und deswegen kannst du nicht zu Hause leben. Und das ist unheimlich schwer, den Kindern das klarzumachen, dass das halt nicht so ist.
Deutschlandfunk Kultur. Susanne Kleinschmidt hat ein Kinderheim gegründet und in einem Nebensatz erwähnt, dass es ein veganes Kinderheim war. Oder nicht von Anfang an war. Viele Tiere haben dort gelebt. Und kam das so automatisch, Frau Kleinschmidt, dass wenn man so mit Tieren eng zusammenlebt, dass irgendwann die Kinder sagen, wir wollen die Tiere nicht mehr essen?
Naja, nicht ganz. Also wir haben die Tiere auch gegessen. Wir haben die Kaninchen selber geschlachtet. Das fanden dann einige Kinder richtig krass, und darüber sind halt die Diskussionen entstanden. Und gleichzeitig hatten die Kinder in der Schule auch Thema Massentierhaltung. Und ja, dann hatte ich eine Mitarbeiterin, die vegan lebt, Und so war es einfach ein Prozess, der dann doch ziemlich schnell ging. Und
mit den Kindern abgestimmt?
Ja.
Oder auch noch mit den Vormündern? Mussten Sie sowas auch noch mit Vormund oder Jugendhilfe
abstimmen? Erst haben wir das intern mit den Kindern besprochen. Das war dann einfach eher so eine Entscheidung. Wir wollen das jetzt mal machen. Und dann haben wir ganz viele Sachen eingekauft und alles ausprobiert, was es an Ersatzprodukten gibt. Haben Tabellen angefertigt, welchem Kind schmeckt was, damit wir irgendwie... Ja, Sachen finden, die ihnen halt auch schmecken.
Also Ersatzprodukte meinen Sie irgendwie so die vegane
Wurst, Käse, Milch, alles. Also es soll ja für die Kinder, es ist ja das Wichtigste, dass es ihnen halt trotzdem schmeckt. Ja, dadurch waren wir am Anfang so Vanillemilch-mäßig unterwegs und Schokomilch und sowas. Also die Kinder, denen ist es eigentlich sehr leicht gefallen. Klar, die VormünderInnen, die haben sich plötzlich dann dafür interessiert, ob unsere Kinder denn auch gesund sind. Das finde ich halt auch irgendwie absurd, weil es hat jahrelang niemand danach gefragt, wie wir die Kinder ernähren. Ich hätte ihnen ja auch jeden Tag nur, weiß ich nicht, Toastbrot.
Pommes geben können.
Genau. Und plötzlich musste man dann ein Blutbild von der Ärztin nachweisen, dass die Kinder keine Mangelerscheinungen haben. Dabei haben wir, seit wir vegan leben, uns wesentlich ausgewogener und gesünder ernährt als vorher. Also vorher haben die halt auch in der Schule immer dieses Schulessen gegessen und da hatten die dann auch keine Lust mehr drauf. Und ja, nach einem halben Jahr haben wir dann angefangen, auch in der Einrichtung zu kochen und alle essen dann halt immer in der Einrichtung jeden Tag frisch gekochtes Essen.
Und die Kinder tragen auch in ihre Schulen oder so den Gedanken des veganen Lebens.
Also wir haben teilweise Kinder, die wirklich überhaupt gar keine Tierprodukte essen, auch nicht, wenn sie auf den Kindergeburtstag eingeladen sind oder so. Und dann haben wir Kinder, die, wenn sie bei ihren Eltern zu Besuch sind, dann essen die halt schon ganz normal auch Tierprodukte, aber gibt beides.
Jetzt haben wir noch einen kleinen Einblick ins Ernährungskonzept vom Kinder- und Jugendhof Manuka gehört, gegründet von Susanne Kleinschmidt. Aber kleine Einblicke waren das alles nur, die wir in dieser Stunde von Ihnen bekommen konnten, Frau Kleinschmidt. Aber vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne.
Aber Sie hätten eigentlich gerne noch zu allem mehr erzählen
Nein,
können.
Nein, ich möchte halt gerne noch mal sagen, dass das wirklich alles nur meine ganz persönlichen Erfahrungen sind und natürlich... Es ist halt sehr komplex und es gibt halt sehr viele Sichtweisen und sehr viele Leute, die ganz wertvolle Arbeit leisten.
Das wollen wir nochmal betonen hier am Ende. Dankeschön.
Ja.
Susanne Kleinschmidt.